Hallo, ich bin von Open Talk und ich werde heute darüber reden, wie wir, also wir als Entwickler bei Open Talk, unsere Barrierefreiheitsanforderungen umgesetzt haben. Ich werde auch ein paar Beispiele herzeigen, die uns so bei der Entwicklung untergekommen sind. Ich würde fürs Erste einmal sagen, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich rede jetzt aus Entwicklersicht, ich werde hier Codebeispiele zeigen. Wenn ihr sagt, der redet Blödsinn oder wenn ihr irgendeine Frage habt, was verstehen wollt, klopft auf den Tisch, fragt. Ich werde die Frage wiederholen für die Aufzeichnung und wir machen dann am Ende nochmal eine gesonderte Fragerunde. Da geht dann ein Mikro rum und dann werde ich mich jetzt einmal vorstellen. Ich bin der Emre. Ich bin in Wien geboren, ich lebe jetzt in Friesland. Ich bin seit 8 Jahren Frontend-Entwickler und seit 2024, seit Anfang 2024 bei Open Talk. Ich bin da auch gleich direkt in das Thema Barrierefreiheit eingestiegen. Das war für mich auch ganz neu. Also bei meinem Arbeitgeber davor habe ich das so gar nicht. Also ich habe es ein bisschen auf dem Schirm gehabt, aber so wirklich konkret behandelt haben wir das nicht. Aber 2024 haben wir wirklich, wir haben da einen ganz großen Fokus drauf gesetzt und haben da tatsächlich sehr viele Issues dazu gehabt. Angefangen hat das Ganze mit einem Prüfbericht von einer Agentur. Ich weiß da jetzt nicht so genau den Namen, wer das war. Auf jeden Fall haben die uns einen sehr genauen, detaillierten Bericht geliefert mit verschiedensten Punkten, wie an den vierfachen Absatz erkennen könnt, sehr detailliert, sehr strukturiert. Viele Issues haben sich dann auch tatsächlich auf diese Absätze bezogen, was relativ einfach war, das schön klein zu schneiden für uns in einzelne Aufgaben. Ja, am Ende haben wir auch ganz gutes Feedback gekriegt darüber. Also da haben wir uns auch sehr gefreut. Und das Thema behandeln wir jetzt einfach, das läuft jetzt einfach mit, das ist jetzt einfach in der DNA drin. Genau, was haben wir in diesem einen Jahr gelernt? Also womit haben wir uns beschäftigt? Zunächst wären das Screenreader, da werde ich sehr genau erklären, was Screenreader sind. Das ist so das größte Kapitel, da haben wir uns sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt, also viel Zeit draufgegangen. Tastatursteuerung ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, wer den Vortrag von meiner Vorgängerin gesehen hat, die hat auch nochmal erwähnt, wie wichtig Tastatursteuerung ist. Dann Farben und Kontraste für bessere Lesbarkeit, das ist auch ein aktuelles Thema gerade. Dann Zoom, viele Leute benutzen Webseiten auf sehr hohen Zoom-Stufen. Das ist ganz wichtig, dass man da drauf achtet. Tooltips, Icons, warum sie vielleicht nicht so gut sind. Und am Schluss stelle ich noch ein paar Tools vor, die wir entdeckt haben und die wir auch benutzt haben. Jetzt geht es einmal um die Screenreader. Genau. Was ist ein Screenreader? Ich weiß nicht, für die Leute, die das vielleicht noch nicht wissen, das ist einfach eine Technologie, die im Grunde alles, was im Tastaturfokus ist, vorliest, beziehungsweise die Inhalte der Webseite vorliest. Wir als Entwickler haben während der Entwicklung tatsächlich mit den Screenreadern gearbeitet, um zu testen, ob alles korrekt ist. Ich sage es gleich, das ist nicht sehr einfach, weil viele Screenreader sich unterschiedlich verhalten. Aber, Entschuldigung, ich muss von vorne anfangen. Genau. Erstmal haben wir uns auch damit auseinandergesetzt, was es denn für Screenreader überhaupt gibt. Wir benutzen allerdings in der Entwicklung hauptsächlich Mac und Linux. Wir haben keine Windows-Rechner. Die meisten Screenreader werden aber tatsächlich von Windows benutzt, wie man da an den Zahlen sehen kann. Das ist ein Problem gewesen bei der Entwicklung. Das haben wir dann tatsächlich nur über QA-Feedback haben wir dann sehen können, ob irgendwas mit NVDA nicht richtig funktioniert oder so. Wir haben mit VoiceOver oder Orca getestet. Ich persönlich mit VoiceOver, was auf Safari optimiert ist. Das, weil es halt bei macOS, ne, ins OS direkt reingebacken ist, VoiceOver. Ich kann so aus Erfahrung sagen, dass wir da, also ich zum Beispiel, ich habe es mal 2 Stunden lang bei einem Dialog einfach nur versucht rauszufinden, warum der Titel doppelt vorgelesen wird von VoiceOver, und nur um dann rauszufinden, dass das bei NVDA gar kein Problem ist. Also bei Screenreadern hat man echt ist ein bisschen ein Dschungel, kann man sagen, aus Entwicklersicht. Screenreader sind konfigurierbar. Jeder, der einen Screenreader nutzt, richtet sich das so ein, wie er das braucht. Und deswegen ist es sehr schwer, das Verhalten von Screenreadern vorherzusagen, wenn man versucht, für Screenreader zu entwickeln. Wir haben dann einfach, damit wir dann nicht so in des Teufels Küche kommen und viele Stunden mit Testen und Screenreadern verschwenden, für uns gesagt, wir versuchen das eher über, dass wir das HTML korrekt benutzen, dass wir den Accessibility Tree regelmäßig checken. Da werde ich nochmal zeigen, was das ist und wo man das findet. Und dass wir gute Tests schreiben. Da komme ich auch noch dazu. Genau. Was meine ich mit semantisch korrektes HTML? Es gibt HTML-Spezifikationen, die im Netz zu finden sind, wie bestimmte Elemente einzusetzen sind. Daran sollte man sich, wenn es geht, halten. Also Elemente nicht irgendwie zweckentfremden, wie zum Beispiel Diffs mit Clickhändlern. Header-Reihenfolgen, also die Hierarchie von Headern einhalten, das ist ganz wichtig, weil ein Screenreader versucht schon, die Überschriften vorzulesen und die Gliederung des Textes wiederzugeben. Und deswegen sollte man darauf achten, dass kein H3 über einem H2 liegt, im DOM-Tree zum Beispiel. Da gibt es auch ein Tool, das da einem dabei hilft, es ist nämlich, wenn man gerade in der Frontend-Entwicklung, wenn man mit Frameworks arbeitet, React oder so, verliert man sich sehr schnell in Details, weil man nur mit Komponenten arbeitet und selten das große Bild sieht. Und da kann es dann mal passieren, dass man einfach den falschen Header verwendet. Und dann kann man sich mit solchen Tools helfen, dass man dann ein bisschen wieder rauszoomt und so das ganze Noise wegfiltert, damit man... Genau, Listen. Wenn man irgendwelche Sachen auflistet, das ist ein Beispiel, das wir öfter hatten. Wenn irgendwas aufgelistet wird, dann sollte das auch tatsächlich in einer HTML-Liste sein und nicht einfach nur, habe ich auch gleich ein Beispiel dazu, nicht einfach nur eine Anreihung von Zeilen, weil der Screenreader liest einfach nur einen Satz nach dem anderen vor, und wenn man das nicht sieht, sondern nur hört, dann weiß man nicht, ob das eine Liste ist, wenn man 10 Sätze hintereinander hört. Deswegen ist es wichtig, wenn irgendetwas eine Auflistung ist, da auch das so zu verwenden. Tabellen nicht fürs Layout verwenden, also 2025 sollte das eh schon klar sein, aber kommt immer wieder mal vor. Und hier ein paar HTML-Tags, die ich tatsächlich vorher noch nicht kannte. Die sind mir da erst so untergekommen in der Entwicklung. Die haben wir auch stellenweise wirklich eingebaut. Die hatten wir vorher nicht drin. Diese geben halt einfach noch semantische Informationen, um was es sich gerade handelt. Ne? Also früher war es üblich, für Navigationsleisten einfach Listen zu benutzen, aber es gibt halt mittlerweile ein Nav-Tag, das einfach sagt, hier ist eine Navigation. Genau, hier ein Beispiel für Listen. Da haben wir in unserem Dashboard haben wir eine Favoriten-Meetings-Liste. Da sind einfach alle Meetings, die man als Favorit markiert hat, werden dort aufgelistet zum Schnellzugriff. Und wir hatten am Anfang einfach nur, also wie man vielleicht sieht, auch die Überschrift war keine. Und wir haben einfach die Links hintereinander, ne, for Loop, alle Links hin. Und wir haben das halt einfach, das war einer der Mängel, die in diesem Prüfbericht aufgeschieden sind, haben wir dann einfach eine Liste draus gemacht. So, genau. Tests. Also ich habe ja gesagt, für Screenreader zu entwickeln ist kann sehr kompliziert sein, weil es schwer vorhersehbar ist, wie sich ein Screenreader verhält, vor allem wenn man nicht Zugriff auf 3 verschiedene Betriebssysteme hat und alles in jedem einmal testen kann. Damit man so ein bisschen ein Gefühl von Sicherheit hat, eignet es sich halt, dass man einfach, also Tests sollte man ja sowieso immer, um ein Gefühl von Sicherheit zu erzeugen, schreiben. Aber hier im Bereich Barrierefreiheit gibt es halt einfach nochmal einen schönen Synergieeffekt durch Ende-zu-Ende oder Unit-Tests, dass man, wenn man die richtigen Selektoren verwendet, auch genau die gleichen Probleme hat wie ein Screenreader. Ne? Also wenn ich jetzt einen Dialog habe, in dem ein OK-Button ist, dann soll mein Test diesen OK-Button nicht lokalisieren, indem er sagt, okay, dieser OK-Button ist auf der Seite in einem Dialog, 3 Ebenen runter und ist einfach ein Button mit der Aufschrift OK, sondern eher suche nach einem Button mit der Aufschrift OK. Es ist völlig egal, wo der im DOM-Tree liegt. Wir erwarten an dieser Stelle einen Button mit der Aufschrift OK. Tests sollten immer so geschrieben werden, nicht nur für Barrierefreiheit, sondern halt auch einfach, weil sich Inhalte mal ändern können. Solange wir wissen, ist es ein Dialog mit einem OK-Button, kann sich das Drumherum oder das Layout oder was auch immer ändern und wir finden diesen Button immer. Ich habe jetzt auch ein Beispiel für unsere hier Meeting-Liste im Dashboard. Wir haben so eine Im Dashboard haben wir eine Auflistung von allen Meetings, also nicht nur diese Favoriten, die ihr gerade gesehen habt, sondern alle Meetings. Und dieser Test soll einfach schauen, ob da ein Meeting gelistet wird. Wie ihr seht, haben wir da, wir suchen das mit einer ID. Ne? Und IDs können sich ändern, wenn man am Code irgendwie rumwerkelt. Was sich aber nicht ändert, ist, dass das Meeting einen Titel haben wird, der dort in dieser Liste aufscheint. Das heißt, ich suche besser explizit nach dem Titel. Und da verwenden wir eben diesen Get-by-Role-Selector, der benutzt quasi, also der benutzt auch diesen Accessibility-Tree, um, ne, also man kann ein bisschen ausholen, sollte man aus irgendeinem Grund mal doch ein Div haben mit einem Klickhändler, kann man auch Role ist gleich Button dran schreiben, dann taucht es im Accessibility Tree als Button auf. Also genau danach wird dann gesucht mit diesem Selektor. Und das sorgt halt nicht nur dafür, dass das generell für Umbauten robuster wird, der Test, sondern halt auch, dass man so ein bisschen Sicherheit bekommt, mit Screenreadern. Hier ist ein Beispiel, das ist der Accessibility Tree in Firefox. Den findet man hier in der Entwicklerkonsole, findet man den im Accessibility Reiter. Da kann man schön sehen, so was der Screenreader hier alles sieht. Und genau diese Sachen werden halt dann über diese Tests angesprochen. Als nächstes habe ich noch ein kleines Beispiel für ein Problem, das wir mit einem Screenreader hatten. Wir haben in der Konferenz selbst haben wir mehrere Möglichkeiten, Timer einzustellen. Also wir haben zum Beispiel den Coffee-Timer, da kann man so eine Pause machen für alle und dann wird auf dem Bildschirm ein Timer angezeigt, so ihr habt noch 5 Minuten, um euch jetzt einen Kaffee zu holen, bevor es weitergeht. Und für den Moderator, um die einzustellen, hat er halt diese Oberfläche. Und da, wie ihr seht, ist das Wort Minute abgekürzt. Und Screenreader lesen dann immer M-I-N oder M-I-N auf Englisch. Und da hat man halt die Möglichkeit, eben, dass man das semantisch mitgibt, dass dort Minute gelesen werden soll. Also ich weiß nicht, für diejenigen, die es nicht kennen, es gibt diese sogenannten ARIA-Attribute, die man an HTML dranhängen kann. ARIA-Label ist ein Beispiel für ein Attribut, das einfach ein Label nur für Accessibility-Tools bereitstellt. Und der Screenreader liest dann, wenn man das ranhängt, einfach Minute statt MIN. Und so kann man halt, also das ist ein Beispiel für, ne, Screenreader-Probleme, die wir dann halt erst entdeckt haben durch selber testen. tatsächlich. Das ist, glaube ich, auch gar nicht von der Agentur gekommen, das haben wir selber gefunden. Genau, als nächstes Tastatursteuerung. Tastatursteuerung ist, da habe ich viel gelernt. Also Tastatursteuerung am Anfang habe ich halt erstmal angefangen, ne? Also einfach unsere Seite, also unser Dashboard und unsere Konferenz mit der Tastatur zu benutzen. Ich weiß nicht, falls ihr das, also mit der Tastatur benutzen heißt, viel Tab drücken. Mit Tab wechselt man einfach auf einer Webseite, wer das noch nicht gemacht hat, über alles Mögliche, was man irgendwie anklicken kann. Links, die eben Fließtext sind, Buttons und so weiter. Ne? Und wenn man viele Elemente hat, die selektierbar sind, dann kann das sehr schnell sehr mühsam werden. Wenn man, ich sag mal, 50 Elemente hat und man will zum letzten, dann muss man 50 Mal Tab drücken. Um das Problem zu lösen, haben viele Seiten sogenannte Skip-Links oder Jump-Links, hier zum Beispiel auf der NDR-Webseite. Weiß nicht, ob ihr das schon mal, wenn ihr auf irgendeiner größeren Medienseite seid und mal Tab drückt, dann werdet ihr sehen, dass da von oben so ein kleiner Button reinkommt. Und der erlaubt es einem, zu verschiedenen Bereichen schneller zu springen. Also das ist vor allem bei diesen Medienwebseiten sehr wichtig, weil da halt oft viele Artikel und so aufgelistet sind mit sehr vielen Links. Und damit man, wenn man aber eigentlich eher dahin will, ganz schnell, nicht über alle Artikel drüber muss oder so, hat man diese Skip-Links. Wenn man da mehrmals drückt, werden einfach mehrere Seiten, also mehrere Bereiche auf der Seite, so Navigation und Fußleiste oder so, es wird dann alles da drin und dann kann man da schneller hin. Dann spart man sich viele Tastendrücke. Und die haben wir bei uns auch eingebaut, die haben wir bei uns nur erstmal nur in der Konferenz, weil wir da besonders viele Buttons haben. Ne? Da ist ganz wichtig, da haben wir ne, Button zum, also Toolbar zum Beispiel, wo man sich dann muten kann oder das Videobild aus- und einschalten kann und so. Dann haben wir die Moderatorleiste. Wer Moderator ist, der kann dann schneller dahin springen und so weiter. Dann wichtig für die Tastatursteuerung ist Fokus. Wir benutzen Material UI. Bei Material UI, also das ist so, viele Seiten im Netz benutzen Material UI. Das ist so, so sieht das Netz aus, wie Google sich das vorstellt. Ne? Und da haben wir zum Beispiel das Problem, dass ein fokussiertes Element bei Material UI ein sehr schlechtes Styling fürs Highlighten des Fokus benutzt. Da wird einfach nur so ein kleiner pulsierender Kreis auf dem Element angezeigt, der ein bisschen sich mit Alpha abhebt. Es ist ganz wichtig, dass man sieht, welches Element gerade durchs Tabben selektiert ist und dass man das gut erkennen kann. Deswegen haben wir da auch sehr viel Zeit aufgewendet, dass wir erstens mal das Abschalten von Material UI und dann halt jedem Element ein Styling geben, dass beim Fokus, dass man einen sichtbaren Umriss hat in einer kontrastigen Farbe, weil man will einfach nicht Tab drücken und dann suchen mit den Augen, wo man jetzt ist, sondern das Auge muss dahin springen gleich. Ne? Dann ist die Tab-Reihenfolge sehr wichtig. Also Skip-Links ist ein Weg, um den Weg abzukürzen, und ein anderer Weg ist, eine Tab-Reihenfolge festzulegen. Man kann jedem Element sagen, wo es in der Reihenfolge sein soll oder ob es das erste sein soll. Und so kann man auch viele Tab-Drücke sparen. Autofokus, das ist ganz witzig, da hat uns der Linter immer angeschrien und gesagt, nee, Autofokus darfst du nicht benutzen. Und wir fanden das aber eigentlich ganz wichtig, wenn man einen Dialog öffnet, dass schon ein Okay oder ein Cancel selektiert ist. Ich weiß jetzt nicht genau welches. damit wir einfach nicht über die Kopfzeile springen mit Tab und dann noch einmal über das X im Dialog, um das Fenster zu schließen, sondern dass man wirklich schon da ist, wo man sein will. Also wir haben das auch nämlich vorher getestet, der Screenreader liest wirklich alles vor, was da ist, nicht nur das, was im Fokus ist. Ich glaube, das war die Angst von denen, die das in den Linter als Standard-Setting gesetzt haben, dass man eventuell Informationsverlust hat, aber wir haben das getestet, das war eigentlich kein Problem. Dann haben wir bei OpenTalk ein ganz spezielles Problem, nämlich das Space- und Enter-Problem. Wir haben in der Konferenz einen Push-to-Talk-Key und der ist auf Space. Also wenn man Space drückt, dann wird das Mikrofon eingeschaltet und man redet. Und wenn man Space loslässt, dann wird das Mikrofon ausgeschaltet und man redet nicht. Space ist aber die wichtigste Taste für Tastatursteuerung. Mit Space löst man bei jedem Element den Klickhändler aus. Und es gibt sogar Elemente, die lassen sich mit Space gar nicht, mit Enter gar nicht auslösen. Also man kann auch mit Enter den Klickhändler auslösen. Es gibt aber einige Elemente, die das nicht akzeptieren, zum Beispiel Checkboxen. Wir haben zwei Lösungen eingebaut. Erstens, wir haben allen Elementen, die nicht mit Enter ansteuerbar sind, manuell einen Enter-Händler gegeben, für die Leute, die Push-to-Talk weiterverwenden wollen. Und wir haben die Tastaturkürzel ausschaltbar gemacht. Also es gibt da ein Menü, wo man in der Konferenz die Tastaturkürzel sich anzeigen lassen kann und da kann man sie auch ausschalten. Dann kann man Space weiter wie gewohnt benutzen. Genau, das zur Tastatursteuerung. So, jetzt kommt ein etwas schwieriges Thema. Ich hoffe, ich kriege es hin. Farben und Kontraste. Farbkontrast. Ganz zum Schluss zeige ich ein Tool, da werde ich noch ein bisschen mehr über Farbkontrast erzählen. Jetzt ist nur wichtig, dass es für die Lesbarkeit von Text halt sehr wichtig ist. Das hat bei uns eigentlich im Großen und Ganzen gut funktioniert. Es gab so ein paar kleine, Sachen, wo wir dann einfach gesehen haben, dass es nicht reicht. Farbkontrast hängt sehr viel mit der Schriftgröße zusammen. Ja, also das kann man noch recht gut sehen. Also diese Farbe auf diesem Hintergrund. Da ist es schon schwerer. Ne? Das sagt uns hier bei diesem Tool auch dieser Bereich. Der sagt uns, für diese Schriftgrößen ist der Kontrast nicht ausreichend. Haben wir einfach die Farbe geändert auf eine, die etwas mehr Kontrast hat. Das Tool werde ich nachher auch noch herzeigen. Es gibt aber ein noch besseres, das werde ich auch noch herzeigen. Was wir jetzt gerade machen, wir wollen in Zukunft den Kunden ermöglichen, dass sie ihr eigenes Farbschema bei uns benutzen. Also OpenTalk in anderen Farben als grün und grün. Und dazu wollen wir versuchen, aus möglichst wenigen Grundfarben alle Töne zu berechnen, die irgendwie relevant sind, ne, fürs Hovern und so weiter. Und dazu wollen wir diesen OKLCH-Farbraum benutzen. Den haben wir vor kurzem entdeckt. Der wird von CSS nativ unterstützt, tatsächlich. Man kann also Farben auch in diesem Farbraum angeben. Es ist ähnlich wie HSL, wer das kennt, also Hue, Saturation, Lightness. Das heißt, wir haben einen Wert von 0 bis 360, der den Farbton angibt. Wir haben einen Wert, der die Sättigung angibt und einen Wert, der die Helligkeit angibt. Und der Unterschied zwischen OKLCH und HSL ist, dass die Helligkeit tatsächlich die von Menschen wahrgenommene Helligkeit darstellt. Also wenn ich etwas 10% heller machen will, dann kriege ich es so, wie Menschen etwas 10% heller wahrnehmen. Das ist nicht linear bei Menschen und das fließt hier in diesen Farbraum mit ein. Was auch mit einfließt, das habe ich jetzt nicht auf der Folie, ist tatsächlich, was Monitore leisten können. Es gibt einige Monitore mittlerweile, die einen weiteren Gamut, also einen weiteren Farbraum abbilden können, darstellen können. Und diese Farben kann man tatsächlich, wenn man zumindest der OKLCH-Webseite glauben darf, nur mit diesem Farbraum darstellen auf der Webseite. Also es gibt einen Zugriff auf Farben, die man mit RGB nicht hat. Das muss aber dann der Monitor auch unterstützen. Also es gibt, wenn man auf der Webseite von OKLCH ist, dann sieht man auch immer, wenn man eine Farbe auswählt, die sogenannte Fallback-Farbe, falls der Monitor das nicht unterstützt. Das kann man dann auch benutzen, wenn man seine Kontrastberechnungen macht und so weiter. Genau, das wollen wir bei uns einbauen. Ist noch nicht drin, kommt noch. Als nächstes, genau, wollte ich einmal kurz über Zoom reden. Das hat mich auch sehr überrascht, aber es ist ganz wichtig, dass man seine Webseite auf hohen Zoom-Stufen, auf wirklich hohen Zoom-Stufen testet, ob die noch benutzbar sind, ob man alle Buttons erreicht in irgendeiner Form, ne? Ob nicht, also dass nichts verschwindet, dass man nicht irgendwie scrollen muss, dass keine Scroll-Balken auftauchen, sondern das muss auch bei 400%, ich habe jetzt 200, 300, aber auch meine Vorgängerin hat schon von 400, 500 geredet, also wirklich bei hohen Zoom-Stufen muss das Layout funktionieren, das darf nicht kaputt gehen. Es muss nicht schön sein, aber es muss, man muss es verwenden können. Es darf nichts verschwinden, keine Funktionalität. Tooltips. Grundsätzlich, also eher eine schlechte Idee, sich auf Tooltips zu verlassen. Der Grund ist, Tooltips sind eigentlich fast nur für Maus-User zugänglich. Screenreader lesen sie nicht vor. Wobei ich mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher bin. Bei uns ist es mittlerweile so, dass die Tooltips, also wir benutzen auch die Material-Tooltips, wir haben noch ein paar drin. Wenn ein Element im Tastaturfokus ist mit einem Tooltip, dann wird dieses auch angezeigt. Ich weiß allerdings jetzt gerade nicht, ob der Screenreader das auch vorliest. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man Tooltips wirklich nur benutzt, also nicht um irgendeine wichtige Information da drin zu verorten, sondern nur so Seiten. Also ich zeige gleich ein Beispiel. Was dieses Icon tut. Ne? Also das Tooltip zeigt nur an, was dieses Icon tut. Sonst nichts. Es ist nicht wesentliche Information. Das haben wir auch natürlich bei Icons. Gibt es noch die Möglichkeit, ne, mit Alt-Text und mit auch mit dem Area-Label-Attribut, was ich vorhin beim Button hergezeigt habe, zu arbeiten, dass man dafür Assistive Technology, also Screenreader, dass man da Zusatzinformationen anzeigt. Weil bei Icons ist das Problem, ne, das ist halt auch nur für sehende Menschen und es ist auch nicht immer klar, was es tut. Also ich weiß nicht, was das ist und wieso sich das auf Einladungen bezieht. Das daneben soll ein Lesezeichen sein, das ist noch ein bisschen verständlich, aber also es ist nicht jedem immer automatisch klar, was für was ein Icon steht. Deswegen sollte man sie entweder spärlich einsetzen oder halt irgendwie mit Zusatzinformationen ausstatten. Und das ist, glaube ich, auch das Einzige, wofür wir Tooltips benutzen. So, jetzt kommen wir schon zu den Tools. Da haben wir einmal Headings Map. Das ist eben, wenn man Probleme hat, hier die Übersicht verliert über seine Überschriften, dann hat man hier die Möglichkeit, sich einfach nur die Headlines anzuzeigen und die Hierarchie von denen. Ich kann das auch später dann auf der Seite von meinem Vortrag verlinken. Das haben wir oft benutzt und haben damit auch tatsächlich einiges bereinigen können. Dann haben wir hier, das ist ein kleines Browser-Add-on, Color Contrast Checker Plus. Das habt ihr vorhin schon gesehen. Und dann haben wir eine kleine Demo. Ich hoffe, das klappt jetzt. Nein, das klappt nicht. Ah, okay. So. Genau. Das ist ganz cool, dieses Ding. Das berechnet einem einen Farbkontrast. Man sieht's nicht. Oje. Okay, so. Moment. Nein. Da Das hätte ich vorher testen sollen, ne? Warte mal, vielleicht, wenn ich die Slideshow beende. So. Ups. Ah, schade. So, kein Plan B. ja, doch, da ist es. So. Ja, genau, ich müsste eigentlich rüberschieben können, ne? Darüber. Ja, ist das nach oben. Ja, nach oben ist es. Okay. So. Da. Es will nicht. Warte mal. Display, danke. So, vielleicht kann ich einfach schnell spiegeln hier. So, da ist es. Sorry, technische Schwierigkeiten. So, genau, das ist ganz cool. Das berechnet einem den Farbkontrast. Und bei diesem APCA-System gibt es so eine Art, ja, gibt es so Breakpoints, die definieren, für welche Schriftgrößen der Kontrast denn optimal ist. Das hilft einem, dass man, wenn man jetzt, es gibt auch zu hohen Kontrast tatsächlich, das hilft einem, dass man für die, ne, für das jeweilige Element, wenn man weiß, man hat jetzt hier einen Absatz und da ist kleiner Text, dass man die richtige Farbe auswählen kann. Und wenn man Überschriften hat, braucht man nicht so hohen Kontrast. Da reicht ein kleinerer auch, wenn irgendwas groß, fett auf dem Bild ist. Ne? Ich kann das einmal kurz herzeigen jetzt. Wenn ich hier, sagen wir mal, die Helligkeit vom Hintergrund runtersetze, ne, dann sieht man schon, hier, dieser Kontrast ist für gar nichts geeignet. Ne? Auch ganz cool, der Kontrastwert wird negativ, wenn es sich um helle Farbe auf dunklem Hintergrund handelt. Das ist ganz praktisch für Entwickler, damit man weiß, in welche Richtung es gehen soll. Wenn man eine Farbe berechnen will, jetzt, die einen guten Kontrast hat, dann ist das ganz nützlich zu wissen, ob das eine helle auf dunklem Hintergrund oder umgekehrt ist. Das ist da auch schön eingebaut. Ich habe hier auch, das kann ich auch noch verlinken, hier, das sind die verschiedenen Breakpoints. Das finde ich ganz praktisch. Da kann man sich wirklich, also wenn man ein Farbschema aussucht oder wenn man Farben berechnen will, eigentlich besser. Es ist natürlich auch gut für Designer, aber es ist auch ein sehr gutes Tool für Entwickler, dass man sich hier einfach mal anschaut, ob das passt oder nicht. Und das war's, glaube ich, auch schon. Ich muss kurz meinen Cursor wiederfinden. Nach unten war es, ne? Nach links, ne? Ja, jetzt habe ich es da. So. So. Ja, das war's schon. Hat jemand Fragen? Wir brauchen das Mikrofon. Habe ich das oder hast du das? Da drüben.
Ich habe meine zu Farben Fragen. Ja. Zwar bin ich selber so rot-grün schwach oder was weiß ich, wie man es nennt. Und es sind relativ viele Leute, gerade bei Männern ist das, glaube ich, relativ häufig. Und auch noch so grün-braun tue ich mir sehr schwer. Habt ihr dann bei euch sozusagen so ein paar Regeln, dass man Rot und Grün nicht auf eine Seite bringt oder solche Geschichten? Oder gibt es da keine feststehende Regel, sondern ihr checkt das jedes Mal?
War das gerade ein Problem, das eine Beispiel mit den Fehlerfarben? Ich gehe nochmal zurück. Einfach aus Neugier, dieses Beispiel.
So, hier, dass es eine Hauptfarbe gibt, ist mir eigentlich egal, welche Farbe das ist. Also ich nehme an, dass es rot ist, also ja. Aber da ist es ja sowieso egal, weil es ja nicht um Unterschiede geht.
Genau, also für Kontrast, man kann sich drum kümmern. Ich glaube aber, dass das nicht so wichtig ist, weil es durch die Helligkeit, also der Farbkontrast, dieses Berechnungssystem von APCA benutzt hauptsächlich die Helligkeit und ignoriert eigentlich die Farbtöne. Und ich glaube, dass tatsächlich, also solange es nicht der gleiche Ton ist, das ist wichtig. Man darf nicht, nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es nur der Helligkeitsunterschied, der wichtig ist. Weil, ich glaube, da ist ein,
ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das wird quasi dadurch abgedeckt, dass eine andere Regel sagt, dass man nicht alleine durch visuelles, durch eine Farbe zum Beispiel Informationen bereitstellen soll. Das heißt, wenn einfach quasi irgendwas rot ist und das bedeutet für Menschen, die rot sehen, dass es ein Fehler ist und nichts anderes weist darauf hin, dann wäre es halt auch nicht WCAG-konform. Und wenn es halt, also wenn aber der Text heißt, das ist falsch, ist es dir ja auch egal, ob es jetzt rot ist oder grün oder blau, weil die Schrift alleine dir ja sagt, dass es rot ist. Also dass es ein Fehler ist, sorry.
Ja und nein. Wenn ich etwas nur alleine als einziger User sozusagen lese, nutze, dann ja. Aber wenn ich zum Beispiel gerade bei Präsentationen, wo im Raum mehrere Leute drin sind, dann reden die Leute teilweise auch um die Farbe und nicht den Inhalt. Und dann wird es wieder schwieriger. Also früher Geometrie, Klarsichtfolien war die Hölle. Also grüne Linien, braune Linien, rote Linien konnte ich im Mathematikunterricht nie auseinanderhalten.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist wichtig, dass die Infos, und das ist ja ein guter Punkt allgemein, nicht nur bei Software, sondern auch bei Präsentationen, also halt die Infos über mehrere Kanäle wiedergegeben werden und nicht nur über die Farben. Genau, aber das in Bezug zu, wegen dem Kontrast und jetzt gerade.
Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, das werde ich einmal mir merken, dass wir uns darüber ein bisschen mehr Gedanken machen. Grundsätzlich für die Kontraste bei Text ist es, glaube ich, egal, weil es, wie gesagt, nur um die Helligkeit geht. Für andere Sachen, glaube ich, kann das schon wichtig werden. Sonst noch jemand?
Okay, dann würde ich mich nochmal kurz anschließen, und zwar zu der Frage von den Tests. Also ganz am Anfang hattest du ja gesagt, ja, ihr schreibt auch die Tests und dokumentiert das schön und so. Mhm. Gehören da auch Tests dazu, die ihr mit den Einstellungen der Barrierefreiheit im System testet, was das mit eurem Programm jeweils tut? Weil als ein Beispiel, man kann ja unter anderem die Farbeinstellung ändern. Und was das dann aber auswirkt bei euch? Ist das unabhängig oder gibt es da?
Weiß ich nicht mal, ob man das automatisiert so gut testen kann. Da bin ich mir nicht sicher. Also vor allem, weil die Tests, die wir benutzen, die sehen ja nicht das Bild. Ne? Also die automatisierten Tests, die sehen ja nicht, was der Mensch sieht, sondern die sehen ja eigentlich nur die Struktur, die drunter liegt. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so leicht automatisierbar ist. Das Einzige, was man da vielleicht testen könnte, ist, wenn die Einstellungen in irgendeiner Form das Abgreifen des Accessibility Trees verändern. Ne? Also wenn es irgendwo auf eine Priorität auf was anderes setzt, dass das zuerst vorgelesen wird oder was auch immer. Sowas könnte ich mir vorstellen, aber so grundsätzlich beim Thema Bereich Farben ist schwierig. Also wir können eben das, deswegen finde ich dieses System, was ich gerade vorgestellt habe, dieses APCA ganz gut, weil man kann dann halt berechnen, wie gut etwas sichtbar ist oder nicht.
Okay, dann gerade kurz einmal anschließen. Ja? Das kann ja auch durchaus den Zoom verändern oder andere Tools. Und dann die andere Frage dazu. Ja. Ihr macht ja nicht nur automatisierte Tests, sondern macht auch User-Tests.
Richtig.
Spielt das dann eine Rolle? Ja. Also testet ihr das?
Und also das wie haben macht wir, ihr das? Das haben wir während der ganzen Entwicklung. Ich habe ja vorhin gezeigt, wir haben 200 Issues abgearbeitet. Da hat QA auch bei uns eine Sensibilität dafür entwickelt, dass sie auf sowas achten. Und ich glaube, bei den Release-Tests wird das schon noch weiter, ist das weiter ein Thema und wird weiter so gelebt.
Wir haben recht früh, als wir, ich glaube, auf den ersten Konferenzen, wo wir unterwegs waren mit Open Talk, sind tatsächlich entsprechende Gruppen auf uns zugekommen und wollten aktiv mittesten. Also da kriegen wir heute noch Feedback, Leute, die das auch einfach aus innerer Motivation mitmachen. Also da kriegen wir auch Realtests. Das ist nicht nur, dass wir drauf gucken. Aber das hilft extrem. Ja.
Sonst noch Fragen?
Vielleicht keine direkt technische Frage, sondern eher so euer Eindruck, vielleicht auch so in die Runde, wie sehr das Thema wirklich an Bewusstsein auch bei EntwicklerInnen gewinnt, also durch die Gesetze, die jetzt ja in Kraft treten und die Verordnungen. Weil ich habe das Gefühl, das ist immer noch so voll das Thema mit ja, nice to have, aber ja, es nützt ja nicht, obwohl es ja allen nutzen würde. Ja. Und ist vielleicht auch so ein Thema, ja, das glaube ich Deutschland jetzt auch nicht unbedingt das barrierearmste Land ist oder da irgendwie so ein Bewusstsein für hat. Wie ist da euer Eindruck?
Ich habe bei so bei Gefühl, uns speziell oder generell?
In der Community oder wenn ihr so mit anderen EntwicklerInnen vielleicht auch redet, ist es dann eher, also so bei anderen Projekten?
Ich kann es nur wirklich von uns speziell sagen, wir haben da eigentlich sehr wenig Widerstand gehabt. Also ich habe mich da mit Feuer und Flamme drauf gestürzt auf das Thema und einige haben das auch so gemacht. Das war wirklich ein spannendes Thema und das für mich persönlich war es sehr interessant und ich werde das einfach weiter benutzen und immer mitdenken. Ich glaube nicht, dass wir da sehr viele Barrieren gehabt haben mit den Entwicklern bei uns. Bei uns konkret jetzt. Ja.
Genau, ja.
Also Widerstand gab es keinen.
Ja. Ich würde da gerade einmal eine Anschlussfrage stellen wollen. Wie sieht es denn gerade aus? Gibt es eine Accessibility sensible Entwickler-Community. Also gibt es so Meetings, wo Leute genau, die sich darum kümmern, regelmäßig austauschen? Oder ist es noch so ein Ding, okay, jedes Softwareprojekt hat irgendwie Bock drauf und dann gibt es da ein, zwei Entwickler? So, und was, also ich sehe gerade Kopfschütteln an verschiedenen Stellen, deswegen die Frage, was würde denn helfen, dass genau so ein Austausch kommt? Also weil, wenn die Leute Bock drauf haben, was würde jetzt helfen, dass genau die Entwickler zusammenkommen?
Find genau das, was du gesagt hast, ja? Also eine Community, die sich um das Thema herum sammelt. Ich habe ein paar Vorträge gesehen von hier einer Frau, die bei der Entwicklung von CSS mitarbeitet, die sich sehr gut mit dem Thema beschäftigt hat. Das fand ich ganz spannend. So, mir wäre jetzt nicht bewusst, ob es eine Konferenz gibt, speziell für das. Ja, gibt es eine?
Es gibt die XCon, also AXE-Con von DEC, ich weiß nie, wie man es ausspricht, DEQUE. Die entwickeln auch, ist ein Tool, was ich vielleicht auch empfehlen kann, die X-Dev-Tools, ist ein Add-on für Firefox zum Beispiel, wo man sehr gut auch einfach einen Check machen kann über die Seite und bestimmte Fehler ausgespuckt werden. Und das ist eine Konferenz, die ist auch online. Man kann sich dafür einfach anmelden und sich die Talks auch im Nachhinein noch anschauen. Ich finde es auch voll spannend und ich mag das Thema sehr gerne irgendwie persönlich und finde es voll wichtig und hätte auch Lust auf so eine Community. Also vielleicht können wir uns ja mal connecten.
Ja, also ich habe da auch einen Freund, mit dem ich in engem Kontakt stehe, der bei einer anderen Firma arbeitet. Mit dem habe ich meinen Vortrag geübt. Ja. Der hat auch noch mal ein paar Punkte gehabt und so. Der ist da auch sehr tief drin in dem Thema. Also.
Ja, cool.
Ich habe die mal notiert. Ja, wenn's, es ist auch schon 12 Uhr, sehe ich gerade. Also wenn es keine Fragen mehr gibt, dann... Wir haben noch eine Viertelstunde. Okay, gibt es noch Fragen? Ich dachte, um 12 ist aus.
So, grundsätzlich zur Accessibility. Gibt es da eigentlich schon richtige Standards, die entweder organisatorisch, gesetzlich oder sonst wie festgelegt worden sind, an denen man sich entlanghangeln kann? Oder ist es eher so...
Ja, also es gibt die,
accessible und,
es gibt die WCAG, die Web Content Accessibility Guidelines. Das ist eine Seite, die vor allem Standard-Patterns, die man benutzt, um Webseiten zu machen, sowas wie ein Menü, ein Dropdown-Menü oder einen Dialog öffnen, also solche, diese Art von Patterns, diese, beschreibt und beschreibt, wie man sie korrekt umsetzt und wo man welche Labels vielleicht, also welche Attribute, Area-Attribute setzen muss, damit das richtig funktioniert. Wir hatten da einmal einen Fall, da hat, also wir haben mit dieser Agentur, sind wir immer in Austausch gestanden, die uns diesen Bericht gegeben haben. Wir haben dann auch ab und zu mal Meetings gehabt mit denen, wo wir darüber geredet haben. Die haben bemängelt, dass wir ein Attribut benutzen, das aber in diesem WCAG so festgelegt ist, dass man das so benutzen soll. Das heißt Area Expanded. Das sagt einfach hier, also wenn ein Button ein Menü öffnet, sagt dieses Attribut, ob dieses Menü gerade offen ist oder nicht. Und in den WCAG Guidelines ist festgelegt, dieses Attribut soll man verwenden, damit man anzeigt, ob es offen ist. Weil eben der Screenreader will dir ja sagen, ob jetzt dieses Menü offen ist oder nicht. Und ob du es mit dem Button wieder schließen kannst oder öffnen kannst, muss man ja wissen. Und deswegen haben wir das da eingebaut. Und die haben dann gesagt, nein, das gehört da nicht hin. Dann haben wir mit denen ein bisschen diskutiert. Also es gibt Guidelines, aber nicht, also es gibt auch tatsächlich Experten, die irgendwie andere Ansicht. Es ist ein bisschen ein komplexes Thema tatsächlich, was das angeht. Also da haben wir aber, nachdem wir uns gut informiert haben, haben wir uns unseren Standpunkt, glaube ich, da verteidigt. Ja. Das ist die Frage, ja?
Ich habe noch eine. Ja? Okay, dann ist es wirklich meine letzte Frage.
Ja, klar.
Und zwar, jetzt habt ihr, wie ich das gesehen habe, relativ viel euch angestrengt, alles accessible zu machen bei Open Talk. Wie sieht das dann von der betriebswirtschaftlichen Seite aus? Im Sinne von, gibt es dann weniger User-Beschwerden? Kann man das Produkt dann besser vermarkten? Alles, was sozusagen entweder in Kosten oder Umsätze einfließt.
Das ist eine Frage für dich.
Vielleicht auch da nochmal, also es gibt den BITV, Barrierefreiheits...
Informationstechnikverordnung.
Genau. BITV, Barrierefreiheits...
Barrierefreie Informationstechnikverordnung.
2.0. Das ist das, was jetzt in die Ausschreibung reingeht. Also wenn deutsche Behörden Dinge tun... oder du deine Software in Rahmenverträgen platzieren möchtest, ist das Pflicht, das muss jetzt sein. Und das ist auch der Hebel. Also das ist der Hebel, wie es in die Software reinkommt. Und die Frage stellt sich dann nicht mehr, ob das, also es ist ja am Ende wirtschaftlich, weil ohne das machst du kein Geld mehr. Ja? Ich denke, diesen positiven Drall, den ihr auch habt mit der Community, das wird sich mehr und mehr rausstellen. Aber ich glaube, die Firmen in sich, so eine Bubbles haben sich ja überall schon gebildet. Wenn man das jetzt noch zusammenbringt, kriegst du das nämlich genau hin. Also wenn wir da, das ist ja so ein Thema in der Open-Source-Gemeinschaft, dass man da die Kräfte auch bündelt, das dauert jetzt einfach nur noch, weil das erst begonnen hat. Ja. Aber es kommt dazu. Ja. Passt?
Also wegen der Community, ich kann gerne noch meinen Mastodon-Handle auch auf die Seite packen von dem Vortrag mit den Links zu den ganzen Tools, die ich da habe. Und dann können wir uns austauschen. Ja. So, wenn es das war, dann sage ich danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch viel Spaß hier.